Tatort Handel. Spannendes rund um die Branche.
Heute mit dem Titel Zwischen Realität und Vision. Wie Grüne die Zukunft Kölns gestalten wollen. Zu Gast heute Christiane Martin, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat der Stadt Köln. Hallo Christiane.
Hallo Jörg.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja lange auf den Termin gewartet und hingearbeitet und haben heute erst überlegt, was wir denn genau machen und worüber wir uns unterhalten. Und da fanden wir ganz gut, dass wir gesagt haben, auf der einen Seite haben Grüne eine Realpolitik zu erledigen in Köln, müssen real was bewegen, aber dürfen dadurch auch nicht, aber die Visionen nicht außer Acht lassen.
Ganz aber genau.
Vielleicht erstmal was über dich. Wer bist du denn und was machst du und wie bist du dazu gekommen, Fraktionsvorsitzender der Grünen zu werden?
Ja, ich bin die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kölner Rat seit 2020 und ich war davor schon Fraktionsvorsitzende, auch grüne Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung Ehrenfeld. Ich komme also quasi eigentlich aus der Fedelspolitik und bin jetzt im Rat der Stadt Köln. Die Grünen sind da stärkste Fraktion. Wir sind in einem Bündnis mit der CDU und mit Volt und insofern ist mein Alltag natürlich von der Realpolitik tatsächlich bestimmt. Es gibt jeden Tag neue Themen, die es zu bearbeiten, zu entscheiden gibt. Aber ich versuche mir, du hast es gesagt, die Vision eben nicht komplett aufzugeben, weil ich finde, man muss oft auch über die Realpolitik hinaus ein bisschen weiterdenken, auch zeitlich ein bisschen weiterdenken, mal nicht für die nächsten 5 Jahre oder für die nächsten 10 Jahre, sondern auch mal für 50 Jahre überlegen, wie soll diese Stadt aussehen. Das ist so ein Spagat, deswegen sind wir auf den Titel auch gekommen, ich so ab und an ausgesetzt bin.
Ja, weil das ist immer spannend, wie Politik in Zyklen agiert. Also Politik orientiert sich oftmals an Wahlzyklen und versucht dann am Ende einer Wahlperiode tolle Projekte vorzuweisen, damit die Bürgerin, der Bürger sieht, das war eine super Politik. Wir haben dieses Jahr Wahlen, wollen aber ja gar nicht über Wahlen sprechen, wollen ja auch gar keinen Wahlkampf machen. Also nicht, dass jemand denkt, wir machen hier einen Wahlkampfspot. Wir machen das ja auch früh genug im Jahr, dass wir uns noch so ein bisschen von dem harten Wahlkampf absetzen können. Aber was sind denn die realen Themen? Du hast gesagt, Christian, dass jetzt Politik der Grünen, die ja durchaus viele Stimmen haben, ne, in Köln.
Ja, Köln ist eine grüne Stadt, das ist gut so. Ja. Wir sind in den letzten Wahlen immer als stärkste Fraktion hervorgegangen. Du hast eben gesagt mit dem Wahlkampf, wenn man schöne Projekte vorweist, ist das okay. Das gehört zum Wahlkampf dazu. Was halt für mich nicht okay ist, ist, wenn gar nichts mehr passiert im Wahlkampf. Und wir haben halt einfach total drängende Probleme, wenn da nichts mehr entschieden wird. Und das ist auf allen Ebenen so, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, so eine Tendenz dazu. Das finde ich misslich. Und in Köln ist gerade viel los. Also wir haben ein Thema am Brüsseler Platz mit Lärm und Beschwerden von Anwohnenden, aber Bedürfnissen von Feiernden. Da ist Politik gefragt, da ist Stadtverwaltung gefragt, eine Lösung zu finden, einen fairen Interessensausgleich zu machen zwischen beiden. Also wir sind nicht in der Eifel, sorry an alle Hörer in der Eifel.
Da haben wir auch bestimmt Hörer.
Ist es schön und ruhig und es soll auch so sein, aber belgisches Viertel ist mitten im Herzen von einer Millionenmetropole. Da kann es eben nicht so ruhig sein und trotzdem wohnen da auch Menschen und die brauchen Ruhe. Und dafür, das mit Augenmaß zu lösen, dass diese Widersprüche und diese Probleme, das ist gerade im Moment unsere Aufgabe. Wir haben auch ein paar Ideen dafür jetzt entwickelt, nämlich einfach nochmal einen Alternativstandort anzubieten und nicht nur zu verbieten, da zu sein, Verweilverbot, Alkoholkonsumverbot, all diese Dinge. Ja, so ein Thema zum Beispiel, ein ganz tagesaktuelles, was ja auch in den Medien immer Niederschlag findet.
Und vielfach wird ja auch gar nicht klar, dass diese Problemfälle, wie jetzt Brüsseler Platz, dass die ja nicht unbedingt nur was mit Kölner Stadtpolitik zu tun haben, sondern dass ja auch da Gesetze eine Rolle spielen, eine Gesetzgebung auf Bundesebene, die man gar nicht so einfach umgehen kann und wo man dann, du hast es gerade gesagt, gucken muss, wie man in einer Millionenstadt, in einer Metropole mit so einem Problem umgeht, wo die gleichen Gesetze natürlich gelten wie, ich will jetzt keine ländliche Kommune nennen, aber wie auch in der ländlichen Kommune.
Ganz genau, das ist ein Problem. Finden wir zumindest, dass das ein Problem ist, dass eben der Anspruch an Ruhe in der Stadt genauso bemessen wird wie in der ländlichen Kommune. Das ist eine Bundes- und Landesgesetzgebung, die man ändern muss. Da sind wir natürlich auch immer in Kontakt. Aber solange das nicht passiert, müssen wir natürlich trotzdem das Problem lösen. Und es ist ein sehr komplexes Problem. Ich glaube auch nicht, dass wir mit dem Fingerschnippen eine Lösung hinkriegen. Aber wir haben eben jetzt mit der Idee, auf der Vogelsangerstraße nochmal einen Platz einfach zu schaffen und Raum zu schaffen. Muss ich ja fragen, warum sind die Leute so gerne am Brüsseler Platz? Weil es da so schön ist und weil Köln nicht so viele so schöne Plätze hat. Und wenn wir auf der Vogelsangerstraße mal temporär den Autoverkehr, gute Überleitung zum Thema Verkehr.
Genau, da kommen wir später bestimmt noch dazu.
Wenn wir da den Autoverkehr rausnehmen und diesen Platz mal den Menschen zurückgeben für eine Zeit, glaube ich, dass das funktionieren kann, dass das attraktiv ist. Und wenn man dann noch ein kleines Pop-up-Angebot macht, nicht einen Biergarten, die Leute, die am Brüsseler Platz stehen, die wollen keinen Biergarten, die wollen nicht im Biergarten sitzen, aber die wollen Bier trinken, also ein Kiosk, ein Kaffeewagen, ein Foodtruck, irgendwie sowas, glaube ich, dass es gelingen kann, das als Alternative anzubieten. Ob alle vom Brüsseler Platz dann dahin gehen, das weiß ich nicht. Aber da sind wir dann schon ein bisschen auch wieder beim Thema Vision. Das hat einen ganz realpolitischen Bezug. Das soll jetzt in nächster Zeit umgesetzt werden. Aber ein bisschen hat es auch was damit zu tun, dass wir so einen Spin, einfach mal ein Umdenken, nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung und eben nicht nur einfach so, oh Gott, was machen wir jetzt? Dann dürfen die Leute hier keinen Alkohol mehr trinken. Oder müssen wir einen Zaun drumherum bauen. Das kann eigentlich nicht die Lösung sein.
Ja, vor allen Dingen Köln ist ja nicht nur Brüsseler Platz, sondern Köln ist ja eine große, reiche, bunte Stadt und hat ganz viele Plätze, ganz viele Orte, wo man sich aufhalten kann. Und nicht nur am Brüsseler Platz.
Ist das, ja.
Und deswegen finde ich es auch ganz, ganz gut, wenn man auch eine Vision für andere Plätze hat und den Menschen noch was anbietet. Wir haben ja auch unterschiedliche Altersstrukturen, ja. Altersklassen und der eine möchte lieber im Restaurant sitzen, im Nobelrestaurant, und der andere möchte lieber draußen stehen und sich unterhalten und Bier trinken. Da gab es doch, glaube ich, auch eine Diskussion über die Art der Messung von Lautstärke, oder?
Es ging, glaube ich, nicht um die Art der Messung, sondern es ging um den Zeitpunkt, zu dem der Lärm gemessen wird. Und wir haben ja jetzt auch nochmal beauftragt, mit der Pop-up-Idee auf der Vogelsanger Straße auch die Lärmmessungen quasi durchgehend zu machen, eben tags und nachts zu messen. Ja, und es ist auch die Frage, ob das bei offenem oder geschlossenem Fenster gemessen wird, ja. Und so weiter. Also ich kenne mich nicht so genau mit diesen, die Lärmschutzverordnung ist wirklich diffizil und komplex. Ich bleib da eher auf der Ebene zu sagen, okay, die muss der Realität angepasst werden. Das müssen aber unsere Leute und die Menschen, die Akteure auf Landes- und Bundesebene entscheiden. Wir gucken jetzt mal, ob es uns gelingt, vielleicht an 2-3 Wochen ein bisschen Entlastung für den Brüsseler Platz zu bringen und ob es mit Alternativangeboten passt. Und was du gerade gesagt hast, diese unterschiedlichen Interessen, so ist das. Das ist in einer so vielfältigen und bunten Stadt, die wir ja auch alle wollen und die wir ja auch immer feiern.
Darüber freuen wir uns ja jeden Tag.
Ganz genau, da prallen aber einfach auch Interessen aufeinander und man wird niemals jedes einzelne Interesse zu 100% in dieser Stadt befriedigen können. Aber da sind wir beim Thema Stadtplanung, wenn mir die Sportleute sagen, der FC, aber nicht nur der FC, auch der Breitensport oder Fortuna, die sagen, wir brauchen mehr Sportplätze. Ja, brauchen die. Wir brauchen aber auch mehr Grünflächen. Ja, wichtig. Wir brauchen Schulen, wir brauchen Parkplätze, wir brauchen Straßen, wir brauchen Radwege, wir brauchen von allem viel. Und wir werden das niemals 110% einzeln erfüllen können. Die einzelnen Akteure wollen aber immer 110%. Und das ist für mich so Aufgabe von Politik, das mit Augenmaß und in einem fairen Abwägen der Interessen zu entscheiden.
Manchmal wirft man ja, jetzt kommen wir doch wieder auf grüne Politik, manchmal wirft man den Grünen vor, dass sie nicht gelernt haben, politisch wirklich Verantwortung zu tragen und reale Dinge umzusetzen, Realpolitik zu betreiben. Das ist ja bei euch anders, also bei dir. Du bist ja in einer politischen Verantwortung jetzt auch schon die ganze Zeit und trägst Verantwortung für diese Stadt. Hat das deine Art, Politik zu machen, geändert? Oder bist du immer noch die geblieben, die du warst, als du Fraktionsvorsitzende wurdest?
Naja, man ändert sich ja immer und mit diesen Herausforderungen, das ist ja auch gut so, ne? Man wächst mit den Aufgaben, man wird immer besser. Ich glaube, ich hoffe, dass ich mich als Person, Christiane Martin, nicht geändert habe. Ich habe immer schon, also was mich antreibt, warum ich Politik mache, ist Gestalten. Ich bin nicht die Lautsprecherin, die ganze Zeit irgendwelche Parolen raushaut und ich will Teil dieses eines Gestaltungsbündnisses sein. Deswegen bin ich auch froh, dass wir Grüne das sind und ich hoffe, dass wir jetzt nach der Kommunalwahl auch weiter sind. Ich will meine Ideen und am Ende auch meine Visionen umsetzen. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Das ist so. Aber ich habe mir die Visionen auch behalten. Also ich träume immer noch von einer Straßenbahn auf der inneren Kanalstraße und irgendwann wird die kommen, ich verspreche es dir. Die wird halt nicht morgen kommen und nicht übermorgen. Mhm. Das so und auch nicht, wahrscheinlich auch nicht in 5 Jahren, vielleicht auch nicht in 10 Jahren. Aber wenn man nicht jetzt anfängt, das zu denken, und wir sind dieser Idee, die natürlich eine Vision ist, auch schon ein Stück näher gekommen, also zumindest gibt es mal eine Buslinie, die da schon fahren soll, fährt noch nicht. So, mhm. Also nee, ich glaube schon, dass Grüne sehr in der Realpolitik angekommen sind, und ja, der Vorwurf, ich glaube, es gibt es in allen Parteien, dass es natürlich auch immer auch eine Basis gibt, die bei uns urgrüne Politik oder bei der CDU Ur-CDU-Politik machen will. Da gibt es Wahlprogramme und denen ist man auch verpflichtet, aber in der Realpolitik muss man Kompromisse finden.
Eben, weil ich meine, in dem Moment, wo ich wirklich mit den realen Problemen einer Stadt konfrontiert werde und die ja auch lösen möchte und auch muss, weil man mich ja in diese Verantwortung gesetzt hat, in dem Moment muss man sich auch mit diesen Realitäten beschäftigen und kann nicht nur in den Visionen agieren. Und das wollte ich ja nur damit klären, dass du das ja schon jetzt eine gewisse Zeit machst und jetzt nicht von außen drauf guckst. Was sind denn so deine, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, so deine Fachgebiete? Wir sind ja hier beim Handelsverband und wir haben ja eben gesehen, Handel ist jetzt nicht unbedingt dein erstes Fachgebiet.
Ich bin Geografin und komme so ein bisschen tatsächlich aus dem Klima- und Umweltschutz. Das ist so mein Steckenpferd. Ich gehöre auch dem Klima- und Umweltausschuss an. Ich mache keine Wirtschaftspolitik, aber Jörg, als Fraktionsvorsitzender muss man alles machen.
Das sowieso, ja.
Von daher, also wir
bist du überall drin,
kennen
du bist
uns
die
auch.
Beste, informierteste Frau.
Naja, das weiß ich nicht, weil man bleibt dabei auch immer an einer gewissen Oberfläche. Und nur wenn es Probleme gibt, taucht man dann in die Tiefe. Mhm. Aber du siehst ja, also wir reden regelmäßig miteinander und so rede ich natürlich eben mit Akteuren der verschiedensten Bereiche und bin jetzt auch nicht ganz ahnungslos, was die Herausforderungen und Probleme des Einzelhandels in Köln angeht.
Aber auf der anderen Seite ist ja das, was den Handel betrifft, was für den Handel wichtig ist, ja nicht nur Wirtschaftspolitik, sondern ist ja die städtische Politik als Ganzes. Das heißt, wir im Handel sind ja davon abhängig, dass Menschen gerne in diese Stadt kommen, sich hier aufhalten. Die meisten kommen nicht unbedingt nur hierhin, um einzukaufen, sondern die wollen ja auch hier verweilen. Und von daher ist es wichtig, dass alles, was in der Stadt passiert, das Ganze drumherum, wie man so schön sagt, dass das funktioniert. Und das ist ja auch Sinn deiner Politik.
Genau das glaube ich. Also am Ende, wenn wir eine attraktive, eine vielfältige, eine bunte, eine lebenswerte Stadt haben, dann dient das auch dem Handel. Da gehört der Handel natürlich auch dazu. Also das schließt sich auch ein Kreis. Wenn wir vielleicht diese drei Schwerpunktthemen, die ich für mich, aber das auch grüne Schwerpunktthemen sind, rausgearbeitet habe, dann sind wir natürlich bei der Verkehrswende, bei der Mobilitätswende, die wir brauchen, die wir aus ökologischen Gründen brauchen, die wir aber auch brauchen, um in dieser Stadt überhaupt voranzukommen. Sollen wir ein bisschen über Verkehr reden? Das ist, glaube ich, ein heißes Thema, aber Natürlich, du sprichst es an. Ich mag es halt, weil auch da so viele Vorurteile auch uns Grünen gegenüber kursieren, ne? Also wir sagen nicht Autos raus aus der Stadt. Also komplett. Mhm. Es gibt schon mal so eine Schlagzeile oder so eine Forderung. Eben, also. Ne? Aber das heißt nicht, dass gar kein Auto mehr in der Stadt fahren soll. Also die Handwerker, die Lieferdienste, die Rettungsfahrzeuge, die müssen natürlich in die Stadt fahren.
Und manchmal auch ein Kunde.
Manchmal muss auch ein Kunde, wenn er was Großes einkauft. Die Frage ist, ob er mit seinem eigenen Auto in die Stadt fahren muss. Okay, da sind wir bei Mobilitätsformen, von denen ich denke, dass sie manchmal moderner gehen, als dass jeder ein eigenes Auto hat, der sogenannte individualisierte Verkehr. Aber wenn wir die Alternativen, die Radwege und natürlich auch den ÖPNV so attraktiv machen und so ausbauen, dass beides eine echte Alternative zum Auto ist, dann fahren weniger Autos in die Stadt und dann ist, das ist ja die gute Nachricht, dann ist halt mehr Platz für die, die wirklich in die Stadt müssen, weil sie es nicht anders können oder weil sie Lieferdienst sind oder weil sie Handwerksbetrieb sind. Und das ist tatsächlich so ein Zielbild und das ist dann eben auch nicht nur eine Vision, sondern das ist, meine ich, ein Zielbild, was wir wirklich brauchen und wo wir dran arbeiten müssen, dass wir es umsetzen, weil dann haben wir mehr Platz in der Stadt, dann haben wir bessere Luft in der Stadt, dann steht niemand im Stau, dann fahren Radfahrer sicher und Menschen können sich auf einen verlässlichen ÖPNV können sich auf einen ÖPNV verlassen.
Und dann haben wir eine Gruppe ja noch vergessen.
Die Fußgänger.
Genau, weil die müssen ja auch sicher durch die Stadt
Ganz
kommen.
Ganz genau. Und die brauchen auch Platz.
Die brauchen Platz und manchmal haben Fußgänger Angst vor Fahrradfahrern.
Mhm. Zu Recht.
Ja, und da gibt es also auch nicht immer die Abgrenzung und auch immer nicht das Verständnis füreinander. Mhm. Manchmal haben Fahrradfahrer Angst vor Autofahrern. Also mancher sagt, es ist lebensgefährlich, wenn man sich in Köln nur mit dem Fahrrad bewegt. Mhm. Also da ist ja doch noch ein bisschen Aufklärung oder auch Arbeit zu tun. Wie schützt man so die einzelnen Gruppen voneinander? Voreinander.
Also ich weiß nicht, wie du unterwegs bist. Kennst du das, dass du mit verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs bist und unterschiedliche Rollen hast? Ne? Also wenn ich Fahrradfahrer bin, rege ich mich über die Fußgänger auf. Wenn ich Fußgänger bin, rege ich mich über die Fahrradfahrer auf. Über die Autofahrer regt man sich fast immer auf. Wenn man aber im Auto sitzt, das tue ich auch manchmal, denkt man so, boah, Fahrradfahrer, was machst du da, ja? Also ich glaube, am Ende ist es mal auf einer ganz anderen Ebene, nicht auf einer politischen, auf einer gesellschaftlichen, generell alles ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, mit ein bisschen mehr Rücksicht zu machen und sich nicht immer so fürchterlich aufzuregen. Und da fasse ich mir an die eigene Nase. Ne? Ich kann mich auch höllisch über Autofahrer aufregen. Das wäre schon mal gut. Ich glaube, das ist auch deutsch. Das gibt's in anderen Ländern so nicht. Da ist ein Hupen in Hupen und nicht gleich irgendwie ein Hupen mit ganz viel Aggression. So, das ist das eine. Und dann ist es natürlich eine Infrastrukturfrage. Also wenn ich genug Platz habe, wenn ich sicher auf einem Radschutzstreifen fahre, der breit genug ist, wenn der nicht Autos parken und ich Gefahr laufe, dass ich durch eine sich öffnende Tür gefährdet bin, wenn Autos mich mit genug Raum überholen können, dann ist es natürlich sicher. Und dasselbe gilt auch für zu Fuß Gehende, die sich in Teilen der Innenstadt, aber auch in den Fädeln wirklich quetschen müssen zwischen Hauswand, zwischen irgendwelchen Aufstellern, parkenden Autos, Fahrrädern, die kreuz und quer abgestellt sind. Das ist oft nicht barrierefrei und das ist nicht gut. Und zu Fußgehende sind wir alle. Und die zu Fußgehenden sind ja auch die, die in die Läden gehen und die den Einzelhandel bedienen. Also wenn wir komfortabel, wenn ich flanieren kann, wenn ich verweilen kann, dann habe ich auch die Muße, in ein Geschäft zu gehen und einzukaufen. Das heißt, damit erhöht man dann natürlich auch letztlich den Umsatz des Einzelhandels, wenn ich einen attraktiven Raum für zu Fußgehende habe.
Ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt habe. Es ist schon ganz lange her. Da habe ich mal studiert und das in Münster. Und damals war es für mich als Student schon ganz einfach, mit dem Fahrrad zu fahren, weil das war eigentlich üblich. Es gab nicht nur Fahrradstreifen, es gab in Köln Innenstadtring, der nur für Fahrräder zugänglich war. Ich habe mit dem Fahrrad alles in Münster machen können. Mhm. Also so, deswegen, das ist in Köln, habe ich das Gefühl ja noch nicht.
Nee. Aber wir sind auf einem guten Weg, also mit Ringfrei, wirklich, du musst es dir angucken oder am besten mal mit dem Fahrrad da fahren, das macht wirklich Spaß und das ist, also den Ring habe ich früher gemieden, ich bin nicht mit dem Fahrrad über den Ring gefahren, ja, der Radweg, der da so auch von der Oberfläche kaputt war, jetzt ist da eine breite Spur und die wird ja auch richtig genutzt, wir haben die Magnusstraße, wir haben die Christophstraße, also wirklich mit komfortablen, auf der Aachener Straße breiten Radfahrstreifen, wir haben es auf der Venloer Straße wesentlich verbessert, auch das war ein Unfallschwerpunkt, das ist es jetzt nicht mehr, seit es da eben. Und die Einbahnstraße, die wir da eingeführt haben, die hat ja eben zum Effekt, dass mehr Platz ist für alle, für die Autos, die stadteinwärts fahren und für die Radfahrer, die stadtein- und stadtauswärts fahren. Und am Ende dann auch für die Fußgänger, weil da auch Parkzonen dann nochmal umgewandelt wurden. Und natürlich nicht alle, ne? Also da müssen auch noch Autos parken können, da müssen auch Leute mal ihr Auto abstellen und in den Laden gehen können oder da muss ein Lieferdienst parken können und so.
Weil es sind auch genug Händler, die ich kenne, die sich nicht unbedingt darüber freuen, dass dass auch Parkflächen wegfallen. Nee, also es gibt so eine Untersuchung oder eine Masterarbeit aus Aachen. Da hat man untersucht, wie hochwertig vermietet, wie hochpreisig vermietet Ladenlokale werden. Man hat 10 Jahre Immobilienanzeigen überprüft und hat festgestellt, dass die Immobilien, die den Parkplatz direkt vor der Tür haben, weniger wert waren als die, wo ein Parkplatz innerhalb von 500 Metern erreichbar war. Ja. Das heißt, da war es gar nicht oder ausschlaggebend für die Güte eines Ladenlokals ist nicht unbedingt, dass ein Parkplatz davor ist, dass nur einer in einer gewissen Nähe ist.
Ja, absolut, nachvollziehbar, ja. weil am Ende will keiner über parkende Autos stolpern oder immer nur parkende Autos sehen, aber man will natürlich, man muss eine Erreichbarkeit gewährleisten. Aber ich würde gerne mal was zur Ehrenstraße sagen. Die Ehrenstraße haben wir irgendwann für den Autoverkehr gesperrt. Und da gab es einen Riesenaufschrei, wie immer in dieser Stadt, aber wahrscheinlich nicht nur in dieser Stadt. Das ist quasi der Untergang der Ehrenstraße. Und da gab es auch Einzelhändler, die sich konkret bei uns beschwert haben, gesagt haben, wenn unser Laden nicht mehr mit dem Auto anfahrbar ist, dann gehen wir pleite. Und dann haben wir es aber trotzdem gemacht, weil ich glaube, die Ehrenstraße, also ich war immer davon überzeugt, da muss man nicht mit dem Auto hinfahren. Und da hatten wir auch das Problem mit diesem Showfahren, ne? Also manche Autos sind da einfach nur durchgefahren.
Man konnte schöne Autos sehen, ne? Wenn man also dafür.
So. Die Straße ist sehr schmal, da ist ein schmaler Bürgersteig auch. Also wir haben sie dann irgendwann gesperrt für den Autoverkehr. Und siehe da, die Passantenzahl ist gestiegen. Natürlich ist sie gestiegen, weil man sich da plötzlich bewegen kann, weil man sich da nicht irgendwie aneinander auf einem schmalen Bürgersteig vorbeiquetschen muss, weil man da jetzt flanieren kann. In Klammern, wenn sie umgebaut wäre, das wird irgendwann passieren, also das, wäre es noch besser.
Genau, ne? Das war ja auch mein Thema, dass man also nicht durch eine Abpollerung einer Straße ganz erreicht, genau, dass die Qualität der Straße steigt.
Man muss die noch weiter gestalten. Trotzdem ist es jetzt schon so, dass da 30% mehr Passanten unterwegs sind. Gibt es eine Untersuchung im Jahr 2022 über das Jahr verteilt 30% mehr. So, ich glaube nicht. Also wenn da Läden wirklich Umsatzeinbußen haben, dann muss es an was anderem liegen. Es kann nicht daran liegen, dass weniger Leute da sind, weil es sind mehr Menschen da und die gehen da durch, aber die bleiben auch da, die gehen auch in die Läden rein. So, und das muss man dann aushalten, das Geschrei, das haben wir ja auch ausgehalten und die Kritik. Ich glaube aber am Ende ist es ein Erfolgskonzept und wenn wir die dann noch irgendwann umbauen, beziehungsweise wenn da nochmal temporäre Stadtmöbel hinkommen, man da auch sitzen kann jetzt im Sommer, dann ist das eine richtig, richtig aufgewertete Straße.
Also unsere Kritik war ja auch dahingehend, dass wir eigentlich an diesen ganzen Umgestaltungen auch nicht beteiligt waren als Verband und auch nicht gehört worden sind, weil uns liegt ja auch daran, dass solche Lagen qualitativ aufgewertet werden und dass man gemeinsam daran arbeitet, dass das so ist. Und ich gebe auch zu, dass der ein oder andere Händler durch so eine Maßnahme den Untergang seines Geschäftes sieht und man ihn vielleicht eines Besseren überzeugen kann. Aber das ist wieder eine andere Diskussion, die wir mal geführt haben. Ist eine Beteiligung durchaus wünschenswert.
Total, total. Also weiß ich nicht genau, ob das an welcher Stelle ihr hättet beteiligt werden können oder sollen, genau, und das nicht erfolgt, genau, ist. Aber das finde ich immer, also miteinander sprechen und ich kann die Interessen nur berücksichtigen. Ich kann auch sagen, ich muss zunächst die Interessen hören und dazu muss ich im Gespräch sein, dazu muss ich beteiligen, wenn ich am Ende sage, okay, ich höre dein Interesse, ich kann es aber nicht berücksichtigen, dann ist es trotzdem was anderes, weil dann habe ich es vorher gehört und bin nicht einfach drüber hinweggegangen. So, also das tut mir leid, weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Okay. So, ich hoffe trotzdem, dass das auch für die Händler, ansässigen Händler auf der Ehrenstraße jetzt gut so ist, wie es ist, außer dass wir es noch ein bisschen schöner machen müssen.
Genau, schöner ist wichtig und es gibt sicherlich auch noch andere solcher Projekte und deswegen meine Frage, wie wird sowas dann auch dokumentiert, genutzt, evaluiert, um auch für andere Lagen Vorbild zu sein und auch dort zu sagen, den Händlern, guckt mal, wir haben hier was erreicht, was den Händlern in dieser Situation an diesem Ort geholfen hat, nachweislich geholfen hat, dann können wir es auch an anderer Stelle machen. Wie regelt ihr das?
Also diese Umgestaltungen, die wir vorgenommen haben, zum Beispiel auf der Venlo, auch auf der Ehrenstraße, die laufen ja unter dem etwas verpönten Begriff Verkehrsversuch. Und eigentlich, der ist ein bisschen verpönt, weil...
Genau, will ja keiner so, will Versuchskaninchen sein. Ne?
Ganz genau. Gleichzeitig impliziert er aber was ziemlich gut ist, nämlich, dass genau das, was passiert, was du gesagt hast, man probiert was aus, es ist noch nicht fertig und man kann nachsteuern, man kann beteiligen und man kann evaluieren. Und dann kann man entscheiden, ist der Versuch erfolgreich gewesen? Wir machen das jetzt dauerhaft so oder nein, es ist nicht erfolgreich, wir machen es gar nicht oder wir machen es anders. Das heißt, innerhalb dieser Möglichkeit, einfach was auszuprobieren, ist halt auch gegeben, dass man Akteure beteiligt und mithört. Es ist nicht einfach eine Idee der Verwaltung, eine Planung der Verwaltung, eine politisch dann auch positiv beschiedene und beschlossene Sache, die dann umgesetzt wird, sondern es ist ein bisschen interaktiver und ein bisschen dynamischer und eigentlich eine gute Sache. Warum das an der einen oder anderen Stelle.
Eigentlich.
Ja, eigentlich, so ist das ja, halt oft. Also, ne? Also auf der Fendorstraße, auch da wurde ja auch wirklich viel, da war die Beteiligung auch nicht immer gut und die Kommunikation nicht immer gut. Aber am Ende, also da müssen wir auch lernen, das haben wir dem Verkehrsdezernat auch gesagt. Wir haben gesagt, Leute, das müsst ihr anders machen. Ihr könnt nicht mit Fahnen, die über der Straße hängen und die der Wind dann verweht, draufschreiben, dass jetzt hier Tempo 30 ist. So, das müsst ihr anders. Ihr müsst es anders kommunizieren. Aber das gehört eben auch zum Versuchen und zum Probieren. Also man kann einen Fehler machen und dann kann man daraus lernen. Aber am Ende bin ich wirklich froh, dass wir das so gemacht haben, dass wir es als Verkehrsversuch gemacht haben, weil das Tempo 20, was da nämlich zuerst war, sich nicht bewährt hat. Jetzt ist da Tempo 30, jetzt ist da die Einbahnstraße, jetzt müssen die Radstreifen, da muss auch noch umgebaut werden. Am Ende eines Versuches kann man es dann auch fertig machen, dann werden die Markierungen für die Radstreifen weggenommen und es passieren dann nicht mehr so viele Unfälle. Ich höre auch nicht mehr so viel Unzufriedenheit. Das war halt in der Zeit, in der wir es ausprobiert haben. Da war es chaotisch, ja.
Ja, und ich glaube, die Kommunikation oder Kommunikation ist auch so ein Schlüsselwort. Und wenn das ausreichend gut funktioniert, alle sind mitgenommen, fühlen sich mitgenommen, sind auch Teil des Ganzen, kriegt man wahrscheinlich eher eine breite Zustimmung.
Ja.
Aber das war jetzt Realpolitik. Wir können, glaube ich, auch mit Verkehrspolitik auch noch einen Podcast füllen. Das ist ja auch gerade so ein Hotspot. Das ist ja auch gerade so ein wichtiger Punkt für Köln, auch im Vergleich zu anderen Kommunen, auch zu anderen Metropolen. Das heißt immer, Köln ist ganz schwierig, Parksituation, KVB hat ihren Bankrott erklärt, was Fahrpläne angeht. Und ÖPNV ist teilweise ganz schwierig, SPNV ist schwierig, Köln ist kaum erreichbar, im Moment haben wir noch so eine Stellwerkgeschichte, aber gehen wir mal davon weg und wir wollten ja auch noch über die Visionen sprechen, weil das ist ja auch ganz spannend. Jetzt haben wir bisher Realpolitik von dir gehört. Was sind denn so Visionen, die dir am Herzen liegen, die du umsetzen möchtest? Also eine langfristige hast du ja schon mal eben gesagt.
Genau, die Kanalstraßen, innere Kanalstraßen,
die innere Kanalstraße, Straßenbahn, beschienen.
Das steht so ein bisschen für eine visionäre Verkehrssituation, die man irgendwann erreichen muss. Also dass wir eben wirklich ein gut ausgebautes ÖPNV-Netz haben. Ich will noch mal eine ganz kurz sagen. Du hast gesagt, in Köln ist auch mit Blick auf andere Metropolen alles noch mal schwieriger. Ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Hier kumulieren manchmal Probleme und das mit der KVB ist ein Problem. Aber ich glaube am Ende ganz vieles sind tatsächlich die Situationen, die Metropolen auf der ganzen Welt haben. Also wenn 1 Million Menschen und zum Teil noch mehr zusammenleben mit diesen ganzen Interessen.
Natürlich, da gebe ich dir auch recht, klar.
Das heißt auch gar nicht, dass ich die Probleme so hinnehmen will, weil andere sie auch haben, aber das gehört eben auch ein bisschen
ist ja
dazu.
Image. So.
Ganz genau. Ich habe schon auch noch eine Vision, und da sind wir mal so im Klimaschutz, Klimawandel, Anpassungsbereich. Also es hat jetzt ziemlich lange nicht mehr geregnet. Das ist irgendwie ganz schön, ne? Eine ganze Zeit lang denkt man, wow, es ist irgendwie Sommer, obwohl erst Mai ist. Also ich habe einen Garten, da merke ich dann irgendwie nach so 2 Wochen, denke ich so, Mist, es regnet gar nicht. Ich muss immer gießen. So, die Pflanzen wachsen auch nicht so richtig. Also Mai ist eigentlich der Wachsmonat, ne? Wenn es da mal so einen warmen Regen gibt, also dann sprießt ja alles, ne? Es ist alles so ein bisschen zögerlich. Draußen ist es ziemlich staubig, es riecht auch nicht besonders gut. Also spätestens dann merkt man so, oh, es hat lange nicht geregnet. Das ist ja nichts Neues. Also, dass wir immer trockener, immer heißer werden, dass wir immer mehr Extremwetter haben. Das heißt, irgendwann wird es in der Stadt ziemlich ungemütlich werden. Dann werden die sich's leisten können, rausziehen und nicht umgedreht. Und dem entgegenzuwirken, und das ist ja schon Tatsache. Also der Klimawandel ist ja nicht mehr aufzuhalten. Das heißt,
es gibt immer noch welche, die
glauben das. Nein, das ist definitiv nicht so. Wenn wir jetzt zügig Klimaschutz umsetzen, dann können wir das Schlimmste verhindern. Aber nur das Schlimmste. Schlimmes passiert ja schon jeden Tag. Und Trockenheit ist schlimm. Also da jammer ich nur über meinen Schrebergarten. Das ist ein bisschen schade. Aber frag mal die Bauern bei euch in der Umgebung, ne, was die dazu sagen. Das heißt, eine Stadt, die resilient ist und die gewappnet ist für diesen Klimawandel, die genug Freiflächen hat, auf denen Wasser versickern kann, um nicht Überschwemmungen zu haben, wenn es Starkregen gibt, weil das ist das Pendant zur Hitze, zur Trockenheit. Eine Stadt, die genügend Grünflächen hat, die kühlen, genug Bäume hat, die Straßenbäume hat, die Schatten spenden. Das ist eine Vision, das muss aber auch wirklich schnell in Realpolitik umgesetzt werden. Das muss immer mitgedacht werden bei allen Stadtplanungen, bei allen Dingen. Das heißt, wenn wir neue Baugebiete ausweisen, und wir werden in dieser Stadt auch immer wieder bauen, wenn wir Flächen versiegeln, müssen wir an einer anderen Stelle entsiegeln. Es muss mitgedacht werden, wir brauchen Gründächer, also das so. Und für den Klimaschutz und die Energieversorgung brauchen wir auf jedem Dach eine Solaranlage. Das ist auch eine Vision. Wenn du durch die Stadt fährst und von oben guckst, Viel zu wenig.
Aber man kann ja, es gibt ja Potenzialflächen.
Es gibt Potenzialflächen, ja. Und wir haben jetzt auch, wir verlängern jetzt auch unser Solar, wir haben ein städtisches Solarförderprogramm. Das wird jetzt, das war letztes Jahr, war der Topf, glaube ich, August ausgeschöpft. Das ist natürlich ein bisschen schade für die, die noch was haben wollten. Wir legen das jetzt aber neu auf. Und das finde ich auch wirklich gut, dass die Stadt Köln selber auch nochmal was obendrauf legt, wenn Menschen eine Solaranlage auf ihr Dach bauen wollen.
Okay, dann sind wir bei der Realpolitik gestartet und enden bei der Sonne.
So ist das.
Ja, vielen Dank, Christiane.
Ich danke dir,
dass du heute hier bist und Rede und Antwort gestanden hast. Und wir freuen uns, wenn deine Visionen umgesetzt werden. Und was wir noch gar nicht besprochen haben, für dich ist ja auch wichtig, dass die Blumen blühen, weil du ja auch imkerst.
Ja, genau. Das ist für meine Bienen wichtig.
Genau, okay.
Absolut. Und die brauchen auch, also genau, die blühen nur, wenn es genug Wasser gibt und dann gibt es leckeren Honig.
Okay, dann freuen wir uns auch auf den Honig. Danke dir.
Danke.